Willkommen zur 15. Ausgabe von Literamur. Ich bin Sigurd Brinkmann und nehme Sie heute mit an einen Ort, der in Berlin konkurrenzlos ist. In der Buchhandlung Sadik gibt es das größte Angebot an neuesten französischsprachigen Publikationen. Und wer das Gespräch mit Patrick Suell sucht, der die Librairie vor 19 Jahren gegründet hat, der bekommt Lektüreanregungen, die einen weit wegleiten von ausgetretenen Pfaden. Vor ein paar Jahren ist der Buchladen von der Linienstraße im Bezirk Mitte 1 Kilometer weiter in die Gipsstraße umgezogen. Man betritt das Geschäft in der Nummer 12 durch eine Tür und kann es durch eine andere verlassen. Dann steht man vor einem Stück Garten und einem breiten Gang durch Höfe, die zur Sophienstraße führen. Und von dort sind es nur ein paar Meter bis zum Eingang der Hackeschen Höfe.
Hallo.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va très bien.
On se serre la main encore ou on fait comment ?
On se serre la main, je crois. Patrick Suell und eine Mitarbeiterin klären noch ein paar Fragen zu einer Bestellung. Dann ist Zeit.
Pour les dossiers en cours, je peux le signaler. Parce que là, il va y avoir deux factures à faire. Mais j'attends des adresses déjà. Allez, j'arrive. Sigrid, un café ou pas ?
Non, merci, j'en ai déjà eu non. Deux, donc plutôt non, merci.
C'est bon, go.
Alors, commençons ici, parce que...
Tu as quelque chose ? Oui, il est très demandé, oui.
Welcher Titel geht denn zurzeit am besten ?
Hervé Le Tellier, en premier lieu, phénomène... historique, c'est-à-dire qu'on a un Goncourt qui revient.
Hervé Le Tellier liegt oben auf und das ist ein Phänomen. Dass ein Buch, das 2020 den Goncourt gewonnen hat, immer noch so gefragt ist und neben dem des Goncourt-Preisgewinners von 2022, Mohamed Mbougazar, liegt, La plus secrète mémoire des hommes, so heißt der Roman, der bald auch auf Deutsch erscheint, das ist anspruchsvolle Literatur. Le Telliers Roman, Die Anomalie, ist verspielter, leichter. Da steckt viel Ulipo drin, also der Wunsch nach Spracherweiterung durch formale Zwänge, so wie das zum Programm des internationalen Autorenkreises von Ulipo gehört. Ich mag das auch. Und natürlich liegen viele Bücher von Frauen auf dem Neuheitentisch. Claudia Dupont-Monots Roman S'adapter ist mir wichtig. Sie hat dafür den Goncourt des Lycéens erhalten, auch ein wichtiger Preis, denn Schüler lesen sehr genau. Dann Premier Sang der belgischen Autorin Amélie Nothomb. Sie ist eine Vielschreiberin, aber ich habe sie immer verteidigt. Und es gibt noch so Offenbarungen wie die Stimme von Constance Debré. Ihr Roman Non verkauft sich sehr gut. Und hier liegt auch Nicolas Mathieu's Roman Connemara, mit dem hat er die Fortsetzung von Wie später ihre Kinder geschrieben.
Pour parler encore d'une autre autrice femme, Constance Debré avec Non. Qu'on vend beaucoup, qui a les faveurs d'une jeunesse en fait. Et moi je suis assez pour. Sinon, un autre homme, cette fois-ci Nicolas Mathieu, Connemara, la suite de leurs enfants après eux. Là on est en saison basse, marée basse, parce qu'en fait les livres des rentrées littéraires sont moins présents. On est au tournant, moi j'aime ce moment. Les libraires sont des cultivateurs, j'aime à dire. Et on cultive des saisons littéraires, donc je joue sur les mots. Et là, on est dans la saison fascinante parce qu'on attend l'été et qu'on est à la fin du train d'enfer des propositions commerciales des grandes maisons d'édition sur...
Die Saison neigt sich wirklich dem Ende. Es herrscht Ebbe. Ich finde, Buchhändler sind Landwirte. Wir pflanzen und bewirtschaften literarische Jahreszeiten und jetzt erwarten wir den Sommer. Dieser Höllenzug mit all den kommerziellen Angeboten der großen Verlagshäuser kommt ins Stoppen. Wir befinden uns am Tiefpunkt, sehen aber schon die neuen Titel der zweiten Jahreshälfte als E-Book. Da kommt viel auf uns zu. Ja, und dann erwarten wir heute die Auslieferung des großen Scoops. Louis Ferdinand Céline's Roman Guerre. Es ist ein unveröffentlichter Text, der in einer Pappschachtel in Paris gefunden wurde und natürlich umranken den Fund und Rigaudon. Und die Schriften, die nach dem Ideendebakel der faschistischen Gruppen entstanden sind. Ich denke, dass der Karton Céline in der Nachkriegszeit gestohlen wurde bei einem Einbruch, aber ich will mich nicht an Spekulationen beteiligen. Céline gehört natürlich auch irgendwie zum Erbe, aber das interessiert mich wenig. Auf den jetzt veröffentlichten Roman bin ich gespannt. Man kommt an seinen Texten nicht vorbei. Der Pessimismus und die schwarze Radikalität, die man immer in seinen Büchern findet, das sollte man ein bisschen flacher halten. Also, dass plötzlich ein paar Pappschachteln auftauchen, das passt zur schwefligen Aura Celines.
Il y a cette espèce de côté patrimoine Céline qui moi m'intéresse peu. Par contre, on va voir ce que c'est, j'ai pas eu le livre en main, on m'a pas fait ce privilège, je pense que ça vaut beaucoup parce que des écrits de Céline, effectivement, c'est important. Après, nous aurons le pessimisme et cette radicalité noire qu'il y a toujours. Et il faudra qu'on soupèse tout ça. Voilà, qu'on retrouve des cartons dans l'aura sulfureuse qu'avait Céline, ça peut être assez logique. C'est inclus dans un certain esprit de la scène littéraire française. Et ça, on pourrait en reparler. Le prix Goncourt, par exemple, « La plus secrète mémoire des hommes », m'intéresse beaucoup parce que ce Mohamed Bougarsar, c'est un auteur jeune.
Für den Roman La plus secrète mémoire des hommes interessiere ich mich, weil Mohamed Sarr ein so junger Autor ist, gerade mal 32. Er kommt aus dem Senegal und taucht jetzt in Paris auf. Er verbindet die Suche nach einem schwarzen Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts mit der Pariser Avantgarde jener Zeit auf ganz neue Weise. Ich habe ja selber auch den Abstand zum französischen Kerngebiet gesucht. Mich interessiert alles, was die frankophone Literaturszene an Avantgarde hervorbringt. Ich schaue alles ein wenig aus der Distanz an, aber ich bin auf alles neugierig.
Et m'intéresse tous les faits d'avant-garde de la scène littéraire francophone. Donc j'ai de la distance avec un peu tout le monde et je suis curieux de tout. Voilà.
Très bien. On sort un peu au jardin.
Allez,
d'accord. Wir stehen im Sonnenlicht und schauen auf frisches Gras im ersten der drei Höfe zwischen der Gips- und der Sophienstraße. An der Rückwand des Buchladens hängt eine Rolle mit dem aufgedruckten Sadik-Logo. Ein dunkles Hexagon mit sechs roten Sternen wird mittig von einem turmartigen weißen Gebilde gespalten.
On voulait pas monter à une firme, Coca-Cola Company. Mais on s'est dit qu'il était légitime, quand on a fait Zadig au début, les fondateurs de Zadig, on s'est dit qu'il fallait faire un logo. Et donc on a consulté un graphiste qui avait fait du design à Potsdam.
In das Logo haben wir eine Menge Ehrgeiz gesteckt, aber nicht übertrieben. Wir wollten nichts Poppiges, etwas im Coca-Cola-Stil. Also haben wir, die Gründer von Sadik, zusammen mit einem Grafiker in Potsdam ein Brainstorming gemacht. Für die Französischsprecher bedeutet Berlin Osten. Also haben wir den Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz wie ein Minarett gezeichnet. Vielleicht sind wir der Osten der Frankophonie. Es ist eine Hommage an den Osten Europas. Ich empfinde mich ganz stark als Europäer. Das Hexagon greift in seiner Form die Umrisse Frankreichs auf. Das sieht nicht jeder, aber uns bedeutet das etwas.
Voilà, peut-être qu'on est oui, on a voulu qu'il y ait aussi la forme d'un hexagone dans c'est sorti de tout ça, l'hexagone c'est la forme de la France dans le cliché. Tout le monde ne le voit pas, mais nous on est attentif à ça, oui.
Sie haben die Buchhandlung Sardik 2003 gegründet. Gab es seitdem größere Veränderungen? Ou non, les dernières années?
Ce qui a changé, c'est les modes de consommation et de communication. Mais ça, c'est le lot de tous. Donc, j'ai pas de complainte avec ça ou de
Was sich verändert hat, das ist das Konsumverhalten. Aber das bekommt ja nun jeder zu spüren. Also werde ich mich nicht beklagen. Was sich zum Schlechten verändert hat, ist, dass die großen Player wirklich alles im Netz anbieten. Früher waren wir ein anerkannter Showroom. Dass Sadik primär im Ausland lebende Franzosen und Französinnen anzieht, war nicht das Ziel. Ich wollte, dass wir einen Raum für die Avantgarde schaffen, der eine europäische Ausstrahlung hat. Wir spüren einen europäischen Optimismus in uns und wollen als Unabhängige denselben Service wie eine Buchhandlung in Paris garantieren. Der Geist aller, der Verleger wie der Buchhändler, hat sich verändert. Man muss zusammenhalten. Die Akteure der Buchszene sollten zusammenhalten. Ich habe in Berlin freundschaftliche Kontakte zu Buchhändlern und Verlagen.
Le mental de tous, des éditeurs, des libraires. Moi, je suis très favorable à serrer les rangs dans la période tragique où on vit. Que tous les acteurs de la scène du livre soient ensemble. C'est le cas avec Berlin. J'ai des rapports assez amicaux avec les libraires et les éditeurs.
La dernière fois que je suis venue pour chercher un livre, j'ai entendu, il y avait un client qui a mentionné que vous avez reçu
2018 sind Sie auf der Buchmesse in Paris zum Ehrenritter der Kunst und Literatur geschlagen für Ihr Engagement für die französische Literatur und Kultur in Deutschland.
Peut-être, alors, libraire ne rend jamais riche. Après ça, c'est un capital symbolique, dit Bourdieu, ou dit la sociologie. Oui, moi je l'ai bien pris, mais il y a d'autres libraires qui sont nommés. J'ai une consoeur de Londres qui va bientôt avoir cette médaille, très bientôt. Je vais à Londres d'ailleurs pour un événement où elle sera décorée aussi.
Bon, moi ça m'a... Also reich wird man nicht als Buchhändler. In der Soziologie bei Bourdieu gibt es dafür den Begriff des symbolischen Kapitals. Die Auszeichnung hat diesen Wert. Mit mir wurden weitere 4 europäische Buchhandlungen geehrt, darunter eine Kollegin in London. Wie überall sonst hat uns die Pandemie auch getroffen. Die Stimmung war hinüber. Wir haben in den letzten 2 Jahren keine einzige Lesung in unseren Räumen gehabt. Und jetzt gibt es einen Krieg, der weltweite Auswirkungen hat. Die Berliner spüren, dass genau die Ukraine liegt nicht weit weg. Ich habe Sadiq mit einer europäischen Perspektive gegründet und jetzt steht man im Wind der Geschichte. Man versucht, überall wieder anzuknüpfen. Die Medien sagen, es ist die Zeit des Danach. Ich bin Ironiker, wie Voltaire. Für das Danach brauchen wir Freunde und Innovation. Ich hoffe einfach, dass wir Worte finden und Autoren und Publikum zusammenbringen, dass Orte entstehen, damit Leser sich mit Büchern verändern. Es ist dringend.
Pour le temps d'après, il faudra qu'on ait de la joie et de l'innovation. Mais j'espère qu'on aura beaucoup plus l'occasion de prendre la parole, que ce soit les auteurs, nous les libraires, on a des petits mots à glisser dans, mais confronter le public aux auteurs et à nouveau créer des lieux, des instants, un temps et un espace pour que le public échange avec les livres, c'est l'urgence.
Un des rôles des libraires comme vous, c'est aussi de faire découvrir des auteurs qui viennent d'être connus. Et je me rappelle que, parce qu'on va écouter dans l'épisode du juin, Leila Slimani, oui, qu'elle avait été invitée par vous en, oui, 2015, donc après son premier livre, Au Jardin de l'Ogre,
oui, hein,
qui a été publié en 2014, un an avant qu'elle ait reçu le prix Goncourt, vous l'avez déjà invitée, elle est venue.
J'ai souvent dit, non pas par modestie, mais ça me met exactement à ma place, c'est l'effet Zadig conjugué à l'effet Berlin. Mais c'est une époque qui est finie, qui se renouvellera sans doute, mais nous avons été dans une forme de movida dès les années 2000, puisque le lieu aura 20 ans dans quelques temps. Et donc,
ich habe oft gesagt, dass das der Sadiq-Effekt ist, verbunden mit der Wirkkraft von Berlin. Wir waren seit dem Jahr 2000 in einem Flow, in einer Bewegung. Sadiq existiert bei 20 Jahren. Und Leila Slimani hat, wie viele andere, gefragt, ob sie bei uns lesen könne und unser Publikum trifft, das ein anderes Berliner Publikum ist. Ich habe sofort zugesagt. Ich habe sie kennengelernt, bevor sie derart bekannt wurde. Es gibt so viele Romandebütanten. Ihr erster Roman bei Gallimard lag auf unserem Tisch, aber wir haben ihn nicht so sehr beachtet. Also kam eine Freundin von Leila Slimani, die in Berlin lebt, um den Kontakt herzustellen. Und so wurde etwas daraus. Bei meiner Aktion Hors les Murs, außerhalb der Mauern, ging es um eine Begegnung mit dem Politikwissenschaftler Olivier Guez, der später für sein Buch Das Verschwinden des Josef Mengele den Renaudot-Preis bekam. Es war eine sehr produktive Zeit und vielleicht, ich sage das ohne Pessimismus, schließt sich ein Kapitel. Ich habe diese Generation von Autoren und späteren Preisträgern gut gekannt. Matthias Ennard oder Maylis de Keringal sind häufig bei uns gewesen, oft unterstützt von der Stiftung Schloss Genshagen. Ich glaube, der Effekt Sadiq, der Effekt Berlin, die 2000er Jahre, ging von den Aktionen aus, die wir gemacht haben. Als Händler muss man auf die Gegenwart reagieren. Ich warte auf neue Autoren und wir arbeiten an einem Leseprogramm auf der schönen Terrasse der Sophiengipfel.
Matthias Sénard, je crois que c'est par la bande, c'est-à-dire qu'il était de passage à Berlin, il était très demandeur, bien avant qu'il ait la notoriété qu'il a aujourd'hui. Mais je pense que c'est effet Zadig, effet Berlin, année 2000, c'est le marquage de l'action qu'on a eue. Et il faut toujours s'adapter au présent quand on est commerçant culturel, citoyen d'une ville, donc c'est un autre temps. Là, j'attends les nouveaux auteurs et j'en convoque quelques-uns et on est en train d'essayer de cimenter une perspective, une vision et un programme de lecture sur la belle terrasse des Sophiengipfel. J'ai le projet non abouti de refaire un ciment, j'appelle ça comme ça, créer une nouvelle donne positive.
Lointain intérieur, also innere Ferne, könnte man das vielleicht übersetzen. Warum gibt es diesen Titel?
Parce qu'on a vocation légitimité quand on est libraire de publier. Du temps de Diderot, un libraire c'était un éditeur, c'est la même chose en français, en bon français. Donc moi j'ai.
Weil wir Buchhändler sind. Zu Diderots Zeiten war ein Buchhändler gleichzeitig ein Verleger. Also habe ich mich immer ein wenig um das verlegerische Geschäft gekümmert. Zum 10-jährigen Bestehen von Sadiq habe ich eine Anthologie herausgebracht. Eine Chronologie mit Texten von Autoren, die zwischen 2003 und 2013 bei uns aufgetreten sind. Und dazwischen haben wir die Texte von Dessart und Alfred Döblin gesetzt. Zur Anthologie Rue des Lignes hat uns 2013 Emmanuel Boyot, ein befreundeter Kunde, angestiftet. Er schreibt Lyrik und übersetzt, er lebt in Berlin, aber viel zurückgezogener als andere. Man sieht ihn seltener, sein Name ist nicht so bekannt, aber wir treffen unsere Auswahl aus Überzeugung.
Donc Lointain intérieur est repris d'Henri Michaud. On a choisi ce nom qui exprimait à notre sens une sorte de sentiment du temps. Moi j'ai tendance à dire plus fort que mon camarade que le lointain intérieur c'est ce que nous cherchons quand nous voulons cesser d'utiliser nos smartphones. Il y a quelque chose d'une sérénité, d'une zen attitude qu'on pourrait chercher.
Lointain intérieur est le titre d'un Gedicht von Henri Michaud. Ich würde sagen, Lointain intérieur ist das, wonach wir suchen, wenn wir aufhören, unsere Smartphones zu benutzen. Wir könnten eine gewisse Heiterkeit finden, eine Zen-Haltung. Vom Gallimard Verlag haben wir die Erlaubnis bekommen, den Titel zu benutzen. Es ist eine Art Label für eine Revue, die wir versuchen, einmal im Jahr im September herauszubringen. Ich jedenfalls bin es mir schuldig, Hefte zu produzieren, schließlich verkaufen wir noch Bücher aus Papier. Der Buchhandel gehört zu den ältesten Berufen in Europa und seit der Pandemie haben wir wieder entdeckt, dass wir auch eine gesellschaftliche Funktion haben. Und die ist mir sehr wichtig, so wie auch die Gruppe meiner Berliner Kollegen.
Depuis la crise pandémique, on a redécouvert qu'on a une fonction sociale, les libraires. Et moi j'y tiens beaucoup, humaniste et social, dans notre credo à nous, du groupe que je forme avec les collègues de Berlin.
Die franco-marokkanische Schriftstellerin Leyla Slimani habe ich etwa 15 Gehminuten entfernt von der Librairie Sadiq getroffen. Ihre Karriere ist rasant verlaufen. Vor wenigen Monaten hat sie in Frankreich Regardez-nous danser, den zweiten Band einer Romantrilogie und Familiensaga, veröffentlicht, in der sie die marokkanische Geschichte der Jahre 1945 bis 2015 reflektiert, in drei Abschnitten von jeweils 10 Jahren. Sie schöpft dafür auch aus den Erzählungen ihrer elsässischen Großmutter und ihres marokkanischen Großvaters. Beide bewirtschafteten im Umland von Meknès einen Hof. Leyla Slimani lebte mit ihren Eltern bis zum 17. Lebensjahr in Rabat. Emmanuel Macron hat Leyla Slimani zu Beginn seiner Präsidentschaft gebeten, als ehrenamtliche Botschafterin für die Frankophonie zu wirken. Sie sagte ja. Ein späteres Angebot, Kulturministerin zu werden, hat sie abgelehnt. Zeit fürs Schreiben zu behalten, bleibt das Wichtigste. Und in ihrem jüngsten, Ende Februar auf Deutsch erschienenen autobiografischen Buch »Der Duft der Blumen bei Nacht« schildert sie ohne jedes Bedauern, welchen Preis sie dafür zahlt. Man müsse es ertragen können, als arrogant und krankhaft ungesellig zu gelten und so oft Nein sagen, bis das Telefon nicht mehr klingelt und irgendwann nur noch Werbung im Posteingang steckt. Gewonnen wird ein Freiraum, in dem sie sich bewegen kann, ohne sich über ihr Geschlecht, ihre soziale Schicht, Religion oder Nationalität zu definieren. Zur Buchpremiere von »Der Duft der Blumen bei Nacht« ist Leyla Slimani nach Berlin gekommen. In Frankreich erschien ihr Text in der Buchreihe »Ma nuit au musée«, »Meine Nacht im Museum«. Wir waren am Nachmittag vor der Lesung im Hotel verabredet. Der Zug aus Köln hatte Verspätung, das Fernsehteam von Arte hatte 1,5 Stunden Drehzeit reserviert. Es blieb eine Viertelstunde, um Fragen zu stellen. In »Der Duft der Blumen bei Nacht« nimmt Leyla Slimani uns mit nach Venedig, in die Punta della Dogana. Im April 2019 hat sie dort eine Nacht verbracht. Die Dogana war ein Zollhaus. Es wurde im 17. Jahrhundert zwischen dem Canal Grande und dem Giudecca-Kanal errichtet. Heute nutzt der französische Unternehmer Pinault das Baudenkmal für seine Sammlung zeitgenössischer Kunst. Die Aussicht, inmitten von Kunstwerken zu schlafen, schreibt Leyla Slimani, habe sie völlig gleichgültig gelassen. Dass sie sich zwischen Bildern und Skulpturen eher unwohl fühlt, hat einen Grund.
Comme je l'explique dans le livre, je n'ai pas eu l'habitude des musées quand j'étais enfant. Je suis très peu.
Ich war es nicht gewohnt, Museen zu besuchen, von klein auf. In Rabat, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es kaum Museen. Meine Eltern haben mich, als ich noch klein war, vielleicht ein- oder zweimal in ein Museum mitgenommen, als wir auf Reisen in Europa waren. Für mich war die Institution Museum mit der westlichen Welt verbunden. Es war einfach so, dass mir für das Verständnis der Sammlung die Codes fehlten. Und ich dachte immer, man müsse in den Räumen absolut still sein. Wenn man sich bewegt oder ein Werk betrachtet, dann tut man das in einer eher unterwürfigen Haltung, so wie in der Kirche. Es gibt so eine sakrale Atmosphäre in Museen. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um zu verstehen, dass man frei durch ein Museum spazieren und sich frei fühlen kann. Dass man seinen eigenen Weg wählt und da stehen bleibt, wo man möchte oder nicht. So etwas dauert halt.
Choisir son parcours, s'arrêter si on a envie, ne pas s'arrêter si on n'a pas envie, mais ça, ça prend du temps.
Sie haben eben selber schon gesagt, dass man verschiedene Codes kennen muss, um Bilder lesen zu können. Das gilt für die Literatur natürlich genauso. Macht die Tatsache, dass Sie früh angefangen haben, Geschichten zu lesen und darin aufgegangen sind, den Unterschied im Zugang zu den Künsten?
Je sais pas, j'ai l'impression que quand même la littérature c'est différent. Un livre, on peut l'acheter, le mettre dans sa poche, le ranger dans son sac.
Ich weiß nicht. Ich denke, Literatur ist etwas anderes. Ein Buch kann man kaufen, in seine Jackentasche stecken oder in die Handtasche packen. Man kann es mit nach Hause nehmen. Es ist ein privater Gegenstand. Ein Kunstwerk verbleibt doch eher an einem spezifischen Platz. Es hängt irgendwo an der Wand. Man darf es nicht unbedingt anfassen. Die Beziehung zu einem Kunstwerk ist weniger intim. Sicher. Auch um Literatur zu lesen und sie sich zu erschließen, muss man Codes kennen. Aber ich glaube, alles in allem sind sie doch zugänglicher. Sicherlich hat es mir enorm geholfen, dass ich früh zu lesen angefangen habe und dass meine Eltern und Großeltern mich angespornt haben. Aber auch beim Lesen muss man sich Freiheit erarbeiten und sie einüben, genauso wie im Umgang mit der bildenden Kunst.
Die Nacht in der Dogana hat tiefe Emotionen wachgerufen. Alles, schreiben Sie, verwies dort auf Ihren Vater, der auch einmal eingeschlossen war in einem Gefängnis, nachdem er in einem ungerechten Prozess verurteilt worden war. Und davon konnte er sich schlichtweg nicht erholen. Sind Sie Schriftstellerin geworden, Leyla Slimani, um Zustände des Eingeschlossenseins zu transzendieren, um Zwänge zu überwinden, die man sich manchmal auch selbst auferlegt?
Mais en fait, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est assez paradoxal. Je me suis à la fois devenue écrivain pour m'enfermer.
Das, was ich im Buch ausführe, ist ziemlich paradox. Ich bin auch Schriftstellerin geworden, weil mir das Schreiben erlaubt, mich zurückzuziehen und einzuschließen. Schreiben heißt für mich, sich in die Isolation zu begeben und stundenlang mehr oder weniger bewegungslos in einem Raum auszuharren. Der Rückzug ist natürlich kein absoluter. Ich finde, der türkische Journalist und Autor Ahmet Altan hat das sehr gut beschrieben. Er sagt, ein Schriftsteller ist nie eingeschlossen, weil seine Vorstellungskraft und Fiktionen ihn immer in die Lage versetzen, Hindernisse zu überwinden, Mauern zu durchbrechen, zwischen Gitterstäben ins Freie zu schlüpfen. Also es geht um dieses erstaunliche Gleichgewicht. Man schließt sich ein, weil es das für das Schreiben braucht, und gleichzeitig kann man sich potenziell überall entfalten.
Déployer un peu partout, grâce justement à l'écriture.
Der Titel, den Sie Ihrer autobiografischen Erzählung gegeben haben, deutet ja an, dass andere Sinne als die Augen die Kraft hatten, in Venedig innere Bilder und Erinnerungen wachzurufen. Ich möchte Sie bitten, eine Passage zu lesen.
Au centre du musée se dressent de grands monolithes noirs, éclairés de l'intérieur. À travers les vitres teintées de ces terrariums géants, on aperçoit les branches et les feuilles du galant de nuit, appelé aussi Mesk al-Arabi.
Im Zentrum des Museums ragen große schwarze Monolithe auf, die von innen beleuchtet sind. Durch die getönten Scheiben dieser gigantischen Terrarien erkennt man die Zweige und Blätter des Nachtjasmins, des Galant de Nuit, den man auch Mesk al-Arabi, arabischer Moschus, nennt. Ich wandle zwischen diesen Terrarien umher wie durch einen gläsernen Wald, in dem die Natur gefangen ist. Ich kenne diesen Strauch gut. In Marokko kommt er häufig vor und wird von Dichtern und allen Liebenden besungen. Seine Besonderheit ist, dass er den stärksten Duft des Pflanzenreichs verströmt und dass sich, wie beim Stechapfel, einem weiteren Gewächs, das mich als Kind fasziniert hat, seine Blüten nur nachts öffnen. Ich denke, dass die Natur auf verrückte Ideen kommt. Die Blüten erscheinen erst, wenn es dunkel ist, als wolle der Baum seine Schönheit bewahren, sie geheim halten, sie nicht den Blicken preisgeben, so wie auch ich davon träume, mich der Welt zu entziehen. Sein Duft ist den nächtlichen Stunden vorbehalten. Ist das seine Art, sich mit den Nachtinsekten auszutauschen? Oder ist es, weil Düfte ihre Intensität und Tiefe im Dunkeln besser entfalten? Hisham Berada, der diese Installation entworfen hat, hat beschlossen, den Rhythmus der Pflanze umzukehren. Tagsüber bleibt das Terrarium undurchsichtig, der Jasmin ist in Finsternis getaucht, doch sein Wohlgeruch erfüllt das Museum. Nachts dagegen schafft die Beleuchtung mit Natriumdampflampen die Bedingungen eines sonnigen Tages. Alles ist verdreht, durcheinander. Der Künstler hat wieder dem Jürg gespielt, Zauberlehrling, Illusionist. Ich denke an das, was Tschechow über die großen Schriftsteller gesagt hat. Das sind die, die es mitten im Sommer schneien lassen und die Flocken so gut beschreiben, dass einem plötzlich kalt wird und man zittert.
Die Arbeiten des jungen marokkanischen Künstlers Hisham Berada werden in internationalen Galerien und auf Biennalen gezeigt. Selbst kleine Bilder im Netz vermitteln einem, wie hypnotisch schön seine künstlichen, farbexplosiven Landschaften im Aquariumformat sind. Beradas olfaktorische Installation hat Leyla Slimani an den Nachtjasmin erinnert, der am Eingang ihres Elternhauses wuchs und dessen Geruch sie einsog, wenn sie als Jugendliche nachts heimlich loszog, um in Bars und Kneipen Spaß zu haben. Und im Morgengrauen schlich sie am Nachtjasmin vorbei, zurück ins Haus. Der Nachtjasmin, schreibt sie, sei der Duft ihrer Lügen. In ihrem Buch erwähnt Leyla Slimani auch Freundschaften mit Schriftstellern. Salman Rushdie ist das Buch gewidmet. Was hat sie von ihm gelernt?
Eh bien, là encore une certaine liberté, le fait de ne pas s'enfermer dans des débats.
Eine gewisse Freiheit und dass man sich nicht in Debatten einsperrt, die einen daran hindern, voranzukommen, die einen davon abhalten, etwas zu schaffen und der oder diejenige zu sein, die man gern wäre. Es geht um die Freiheit, seine Identität zu bejahen und um die Freiheit, sich literarisch so auszudrücken, wie man es eben möchte oder für richtig hält. Dass es geht, über Marokko oder irgendein anderes Land der Welt zu schreiben, wenn ich Lust dazu habe? Ich glaube, das ist es, was ich von ihm gelernt habe.
Écrire sur la France ou sur n'importe quel autre pays du monde, je pense que c'est ça qui m'a appris.
Von Salman Rushdie hat Leyla Slimani auch gelernt, dass man nicht im Namen der Seinen schreiben muss. Wie überhaupt, dass man nicht schreiben kann, ohne die Möglichkeit in Kauf zu nehmen, einen Verrat zu begehen. Seit 30 Jahren betrachtet der Westen den Osten, dreht und wendet die Ostdeutschen wie Schnitzel in der Pfanne. Sander, du musst in den Westen. Mit diesen Worten seines besten Freundes Schlüppi beginnt die Reise des Schriftstellers Gregor Sander von einer Pommesbude in Ost-Berlin nach Gelsenkirchen. In der nächsten Ausgabe rede ich mit Gregor Sander über seinen Roman Lenin auf Schalke. Auf ein neues und ich freue mich, wenn Sie Literamur mit Freunden und Freundinnen und Kollegen teilen. Für heute verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.